ARD. Hallöchen, hallo, ist wieder der Plus-Minus-Podcast mit David Alf und Anna Planken. Und hey, heute reden wir, David, über dein Lieblingsthema. Ja, eins von vielen, über den Weltraum.
Ich kann ja an dieser Stelle vielleicht die kurze Rubrik David erzählt unangebracht Geschichten aus seinem Privatesten reinbringen.
Ja, bitte.
Ich schlafe jeden Abend ein zu Astronomie-Podcasts, weil nichts lässt mich besser einschlafen als Menschen, die irgendwie Ahnung von Kosmologie und sonst was haben, weil ich ja selbst keine Ahnung davon habe, aber eine riesen Faszination mitbringe. Insofern wirklich eines meiner absoluten Lieblingsthemen.
Es ist ein mega spannendes Thema und wir haben noch eins als Wirtschaftspodcast, Weltraumwirtschaft. Das ist natürlich das Richtige für uns als Wirtschaftspodcast und Geld verdienen im All, können wir euch jetzt schon mal verraten, kann nicht nur Elon Musk.
Denn klar, alle denken erstmal an ihn, den lautesten, schillerndsten, weil auch erfolgreichsten Weltraumunternehmer der Welt. Über ihn reden alle, er schießt mit viel Getöse und vor den Augen aller Raketen ins All. Außerdem hat er das Satellitensystem Starlink aufgebaut, damit versorgt er selbst abgelegenste Orte mit Highspeed-Internet.
Aber Elon Musk ist nicht der einzige Star am Himmel. Unser Deutschland, good old Germany, mischt da oben auch ziemlich beeindruckend mit. Wer hätte das gedacht? Ganz vorn mit dabei.
New Space ist das Stichwort. Die Raumfahrt wird kommerzialisiert. Neben den staatlichen Behörden wie NASA, ESA oder der russischen Roskosmos spielen immer mehr Privatunternehmen mit. Und was kaum einer weiß, deutsche Unternehmen sind da ziemlich weit vorn.
Ja, sie investieren in Weltraumtechnik, sie entwickeln und bauen Spezialkameras, Software, Mini-Raketen, aber sie machen dabei eben nicht so viel Tamtam wie Elon Musk, wenn der seine SpaceX-Raketen ins All schießt. Ist ja auch klar, bei ihm gibt's einfach die spektakuläreren Bilder.
Heißt aber nicht, dass das, was hier in Deutschland in Sachen All entsteht, weniger spektakulär wäre. Und genau diese krassen Unternehmen gucken wir uns heute an. Wir zeigen euch, wer heute schon mitmischt im großen New Space Business und wie sich dieses Geschäft entwickelt. Experten sagen nämlich, im unendlichen Weltraum stecken fast unendliche finanzielle Chancen.
Mittlerweile mischt da auch die deutsche Bundesregierung mit einem Ministerium für Raumfahrt. Das gibt es ehrlich seit diesem Jahr. Also schnallt euch an, der Countdown läuft. 3, 2, 1, lift off, ab ins All mit den Erdlingen Anna Planken und David Alf.
Die Sache ist, beim Stichwort Weltraum, da denkt man halt immer nur an Raketen. Dabei ist Weltraumforschung so viel mehr und so wichtig auch für unseren Alltag hier auf der Erde. Jeder von uns hat irgendwas zu Hause, was aus der Raumfahrt kommt. Kratzfeste Brillengläser verdanken wir der Raumfahrt zum Beispiel.
Oder mein Lieblingswerkzeug, den Akkuschrauber, verdanken wir auch der Raumfahrt. Wurde extra für die erste Mondlandung entwickelt, damit sich die Astronauten nicht in irgendeinem Kabelsalat verheddern.
Und GPS, ganz wichtig, oder noch viel besser und genauer das Pendant aus Europa, Galileo. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie man zurechtkommen sollte, wenn man sich nicht ständig überall orten könnte und den besten Weg gezeigt bekäme.
Es gibt so viele Mega-Erfindungen fürs All, die wir hier unten super gebrauchen können. Und mit New Space, also dem Einstieg privater Firmen in die Raumfahrt, da könnten sich noch viel mehr solcher Dinge ergeben.
Und was in der Branche finanziell drin steckt, zeigen diese Zahlen. Die Unternehmensberatung McKinsey hat ausgerechnet, dass mit Weltraumtechnik heute schon ein Umsatz von weltweit rund 630 Milliarden Dollar gemacht wird. In den nächsten 10 Jahren soll sich dieser Umsatz verdreifachen auf 1,8 Billionen Dollar.
Der Direktor des Europäischen Instituts für Weltraumpolitik, Hermann Ludwig Möller, der vergleicht die Raumfahrt von heute mit dem Internet um die Jahrtausendwende. Damals war Deutschland ja leider nicht vorne dabei, aber in der neuen Weltraumwirtschaft sieht er für deutsche Unternehmen eine ganz gute Chance. Er sagt, sieht ganz gut aus.
Die Raumfahrt hat da heute noch eine Gelegenheit, weil wir sind relativ früh noch in der wirklichen Kommerzialisierung der Raumfahrt. Ich würde sagen, die nächsten 5 Jahre und das jetzige Jahr werden entscheidend sein, dass wir wirklich dort eben nicht wie im Digitalbereich besser dastehen und das mittragen. Und da gibt es ja auch gute Beispiele in Deutschland.
Und genau diese guten Beispiele aus Deutschland, die gucken wir uns jetzt an.
Als erstes ist unser Plus-Minus-Team zum Startup OroraTech nach München gefahren. Da tüfteln sie an einer Lösung für ein ganz akutes Problem, nämlich Waldbrände. Ihr erinnert euch sicher an die krassen Waldbrände in Spanien diesen Sommer. Soldaten mussten anrücken, mehrere Feuerwehrleute kamen ums Leben, zigtausende Hektar Wald wurden vernichtet. Und sowas passiert ja auch immer öfter. Und jetzt stellt euch mal vor, man könnte solche Katastrophen verhindern, indem man einschreitet, wenn der allererste Baum brennt.
Ja, das wäre cool, ne? Genau so eine Lösung hat OroraTech entwickelt. Die bauen spezielle Wärmebildkameras, die auf Satelliten befestigt sind und ständig die ganze Erde abfotografieren. Diese Spezialkameras sind ziemlich kompakt und nur so groß wie so ein größerer Schuhkarton. Die Kameras können tatsächlich aus dem All erkennen, wenn dieser allererste Baum, wie du gesagt hast, David, in Flammen steht. Und weil diese Infrarotbilder dann direkt von den Satelliten zu den Kunden geschickt werden können, also zur Feuerwehrleitstelle direkt am Ort, könnte man dann sofort rausrücken. Das passiert innerhalb von Minuten und dann kann vielleicht verhindert werden, dass so ein Brand richtig fett sich ausweitet.
Es gibt jetzt schon 10 solcher Wärmebildkamerasatelliten, die kreisen über uns und können Waldbrände im Frühstadium erkennen. Weitere 90 Satelliten sollen folgen. Das Potenzial sei enorm, sagt der Vertriebschef des Startups Axel Rönnecke.
Wirtschaftlich ist das spannend, weil immer mehr Einsatzkräfte und Behörden unsere Lösung nutzen, zum Beispiel in Kanada, in Griechenland und in Australien. Und durch die immer größere Häufigkeit der Feuer der Bedarf enorm wächst. Deswegen erwarten wir in den nächsten Jahren ein Umsatzwachstum auf über 100 Millionen Euro.
Also eine richtige Win-Win-Situation. Große Wachstumschancen für das Unternehmen und weniger Brandkatastrophen auf der Erde. Dank deutscher Technik aus München.
Und so ähnlich ist es auch bei dem zweiten Unternehmen, das unser Plus-Minus-Team besucht hat. Das Startup Supervision Earth in Darmstadt. Auch deren Geschäftsidee ist total hilfreich für unsere Sicherheit hier unten. Es geht um Pipelines. Da hat sich ja früher keiner für interessiert. Die waren einfach nur irgendwo da und haben uns mit Öl und Gas versorgt. Aber inzwischen gibt es ja auch immer wieder Anschläge auf Pipelines.
Und mittlerweile ist klar, Pipelines gehören zu unserer kritischen Infrastruktur und die müssen abgesichert werden. Das war bislang ziemlich aufwendig und ziemlich teuer. Die müssen nämlich per Hubschrauber abgeflogen werden. Der wird dann Kilometer für Kilometer einzeln aus der Luft kontrolliert.
Ja, aber jetzt kommen so ein paar deutsche Studenten daher und sagen, Moment, das können wir aus dem Weltall viel besser.
Genau, im Studium haben Sebastian Bussmann und seine Kommilitonen die Idee entwickelt, diese Überwachung ganz einfach mit Hilfe von Satellitendaten, und zwar Daten, die eh schon da sind, zu erledigen. Die Studenten aus Darmstadt haben das Startup Supervision Earth gegründet und eine künstliche Intelligenz entwickelt, die blitzschnell Satellitendaten auswerten kann und dabei erkennt, wenn etwas im Bereich der Pipelines nicht stimmt.
Ja, und wenn dann so ein Warnhinweis eingeht, dann kann der Betreiber der Pipeline einfach eine Drohne losschicken, die dann ganz gezielt an dem Ort nachschaut, was ist denn da genau los? Das ist eigentlich perfekt, denn das kostet viel weniger, als wenn man immer das gesamte Pipeline-Netz überwachen muss. Für ihre KI nutzen die Darmstädter Bilder der europäischen Copernicus-Satelliten, die die EU kostenlos zur Verfügung stellt. Dieser Datenschatz hatte Supervision Earth-Gründer Sebastian Bussmann und seine Kommilitonen auf die Idee gebracht, einfach daraus mal ein Geschäft zu entwickeln.
Unser Ziel von Anfang war es, Satellitendaten, die wir aus dem Studium kennen, die in der Wissenschaft genutzt werden, auch für realwirtschaftliche Zwecke anwendbar zu machen und der Industrie zu zeigen, was alles möglich ist und wo vielleicht Prozesse ja optimiert werden können. In der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, überall.
Die Pipeline war also nur der Anfang. Künftig will Supervision Earth für noch mehr Bereiche Lösungen bauen und mitverdienen.
Also, wir haben jetzt hier viel über Startups geredet. In Deutschland sind in der Raumfahrtindustrie aber auch mehrere hundert meist mittelständische Firmen aktiv. Einer dieser Mittelständler ist die Firma Rigo aus dem Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Ja, das Gegenteil von einem Startup. Rigo war ursprünglich nämlich Autozulieferer, hat mechanische Kleinteile für Porsche und Bosch gefertigt. Und immer wenn es der Autoindustrie schlecht ging, dann brachen bei Rigo die Aufträge ein.
Ja, und vor 17 Jahren, da hatte Rigo dann einfach mal die Faxen dicke. Auf dieses Auf und Ab hatte Rigo-Chef Angel Cañadas einfach keinen Bock mehr. Er schaute sich nach neuen Kunden um und entschied sich für die Raumfahrt und damit auch für staatliche Auftraggeber. Denn Raumfahrt, sagt Cañadas, ist ein rentabler Zukunftsmarkt.
Die Jeff Bezos dieser Welt oder die Elon Musk dieser Welt haben ja nicht in Raumfahrtunternehmen investiert, weil sie ein Hobby finanzieren wollten, sondern weil sie darin ein Geschäftsmodell gesehen haben. Es gibt heute fast nichts, was ohne Raumfahrt funktioniert.
Rigo stellt heute Präzisionsgeräte für Weltraummissionen her, beispielsweise Kameragehäuse und Halterungen. Das darf dann immer nicht viel wiegen, muss aber trotzdem total robust sein. Und die Neuausrichtung ins Weltall, Die hat sich gelohnt. Rigos Spezialanfertigungen sind derzeit auf dem Weg zum Merkur, um da den Planeten zu vermessen.
Boah, ich finde ja, diese Podcast-Folge macht echt gute Laune. Da gibt's junge deutsche Unternehmen mit super guten Ideen, im Weltraum erfolgreich zu sein. Und auch etablierte Betriebe, die frühzeitig einen richtigen Riecher hatten.
Aber es gibt da leider noch ein Problem. Man kann in Deutschland die tollsten Sachen bauen, die besten Satellitenkameras herstellen. Es nützt halt alles nichts, wenn die Teile nicht dahin kommen, wo sie hin müssen. In den Orbit, also in eine Höhe von 160 Kilometern über uns.
Und da müssen wir sagen, wie es ist. Beim Transport in den Orbit sind wir Deutschen und alle anderen Europäer auch ziemlich abhängig von den USA. Genauer gesagt von SpaceX, dem Raketenunternehmen von Elon Musk.
Und das können wir auch nicht schönreden, da gibt's traurige Zahlen. Vergangenes Jahr sind 145 Raketen in den USA gestartet. In China 68 Raketen, in Russland 17 Raketen. Nach Russland kommen Neuseeland mit immerhin 13 Starts, dann Japan, Indien und der Iran.
Europa konnte nur mit 3 Orbit-Raketenstarts aufwarten. Einmal die Ariane und zweimal kleinere Vega-Raketen. Damit stehen wir an vorletzter Stelle. Nach uns kommt nur noch Nordkorea.
Zusammengefasst und zugespitzt, wir haben kaum Kapazitäten, selbst was ins All zu bringen. Deutsche Unternehmen, die was für den Weltraum produzieren, müssen bei Elon Musk anklopfen und bitte, bitte sagen, damit er ihre Produkte mitnimmt.
Na fast. Sie müssen nicht auf die Knie fallen, weil Elon Musk ja auch dringend Kundschaft braucht. Er verdient ja auch als Weltraumtransportunternehmer seine Milliarden. Trotzdem ist diese Monopolstellung von Musk natürlich echt heikel.
Und das macht deutschen Unternehmern Sorge. Aurora Tech aus München zum Beispiel, deren Wärmebildkameras sind bisher alle mit Raketen von Elon Musk ins All gebracht worden. Und diese Abhängigkeit von den USA, die beunruhigt den Vertriebschef Axel Rönnecke.
Wenn dort andere politische Entscheidungen getroffen werden oder die Nachfrage steigt, dann kann es sein, dass europäische Satelliten hinten anstehen müssen oder sogar ganz außen vor wären.
Ja, und hinten anstehen oder gar nicht abfliegen, wäre natürlich nicht so toll.
Ja, aber was ist denn eigentlich mit unserer europäischen Rakete, der Ariane? Die sollte doch unseren autonomen Zugang zum All, wie es so schön heißt, sichern. Das zumindest ist mal tatsächlich vor mehr als 60 Jahren beschlossen worden. Wir Europäer sollten unabhängig von den USA und unabhängig von der Sowjetunion, wie es damals noch hieß, Satelliten in den Orbit absetzen können.
Ja, das war der Plan. Und teilweise gab es auch Phasen, da lief dieses europäische Gemeinschaftsprogramm ganz gut. Es sind halt verschiedene Nationen und Konzerne beteiligt. Das vorletzte Ariane-Modell, die Nummer 5, galt als sehr zuverlässig, aber auch als sehr teuer, zu teuer. Das Nachfolgemodell, die Ariane 6, sollte billiger und konkurrenzfähiger werden. Das ist aber nicht so richtig gelungen. Ariane ist immer noch verhältnismäßig teuer. Mal so zum Vergleich, ein Start kostet schätzungsweise um die 100 Millionen Euro. Ein Start der Falcon 9 von SpaceX kostet laut offizieller Preisliste umgerechnet etwa 60 Millionen Euro, also 40% weniger.
Ja, und noch eine Sache an unserer Ariane ist ziemlich doof. Unsere europäische Rakete ist nicht wiederverwendbar. Die Raketen von Elon Musk schon. Das ist jetzt ziemlich peinlich für Europa, gerade weil wir Deutschen doch sonst immer so viel Wert auf Müll trennen und recyceln legen.
Wir wohnen halt nicht im All, ne? Wären wir da, dann würden wir das ganz schnell ändern. Wir würden das sofort hier vor der Tür. Also, fassen wir mal zusammen. Die europäische Trägerrakete Ariane ist vom Kostenfaktor her keine echte Konkurrenz zu SpaceX, aber das Modell ist robust und wird in den nächsten Jahren als Schwerlastrakete im Einsatz sein. Und was noch wichtiger ist, wir haben durch Ariane einen Zugang zum Weltraum. Das ist sicherheitspolitisch super wichtig.
Aber wirtschaftlich gesehen wird in Zukunft eine Nummer kleiner wahrscheinlich immer wichtiger. Kleinere, kostengünstigere Modelle, gerne wiederverwendbar, die Fracht in den Orbit bringen können. Solche kleinen Raketen werden auch Microlauncher genannt.
Kleine Raketen schaffen zwar kein schweres, großes Gepäck, aber das müssen sie auch gar nicht. Die neuen Satelliten sind viel leichter und kompakter als die älteren Modelle. Und wenn alles klappt, haben wir bald eine Vielzahl von Anbietern. Das meint Anke Pagels-Kerb vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Die ist verantwortlich für Forschung und Entwicklung.
In Europa entwickeln sich gerade ganz viele kleine Firmen, also Mikrolauncher-Firmen, die Kleinsatelliten aber in einer sehr hohen Sequenz in den Orbit bringen können. Wie viele von denen nachher wirklich in den Markt reinkommen, wird die Zeit zeigen, aber der Bedarf ist auf jeden Fall da.
Und auf diesem Markt, der sogenannten Micro-Launcher, ist Deutschland auf jeden Fall ganz vorn mit dabei. Drei deutsche Startups sind schon sehr weit gekommen bei der Entwicklung dieser Micro-Launcher. ESA Aerospace aus München, die Rocket Factory aus Augsburg und High Impulse Technologies aus der Nähe von Heilbronn. Das sind die Hoffnungsträger der deutschen Raumfahrtindustrie. Die sollen dann möglichst schnell eine Alternative zu SpaceX anbieten können.
Am bekanntesten ist wahrscheinlich ESA Aerospace. Das Startup hatte im März einen spektakulären Raketentest. Die haben nämlich den ersten Orbitalraketenstart von Kontinentaleuropa aus hingelegt.
Ja, aber zu weit gehört auch, dass es die Rakete nicht bis in den Orbit geschafft hat. Nach knapp 30 Sekunden war der Flug vorbei. Sie ist explodiert, sie hat ihre Selbstzerstörungssysteme aktiviert und ist ziemlich spektakulär in einer riesigen weißen Rauchwolke im Meer versunken.
Ja, stimmt. Es sah jetzt nicht besonders erfolgreich aus. Aber obwohl die Rakete abgestürzt ist, waren alle Raumfahrtexpertinnen und Experten total begeistert, weil das nämlich trotzdem eine super Leistung war und man jetzt ganz viele Daten zum Auswerten hat.
So ist es. In der Raumfahrt gehören Fehlstarts und Rückschläge einfach zum Geschäft. Bei SpaceX gab es ja auch diese unzähligen Raketenabstürze und Explosionen. Das hat Elon Musk fast an den Ruin getrieben, damals aber gar nicht gejuckt, sondern er hat einfach die nächsten Versuche gestartet.
Man kann in der Raumfahrt nämlich super viel am Computer simulieren, aber die Praxis liefert die besten Erkenntnisse. Deshalb war der Chef von ESA Aerospace, Daniel Metzler, nach dem Raketenstart total happy.
Wir haben Terabytes an Daten, die wir uns jetzt anschauen können. Und das ist letztlich auch das große Ziel des ersten Testfluges gewesen. Liftoff zu erreichen, im besten Fall 30 Sekunden fliegen, dass wir eben eine gute Menge an Daten haben.
Und inzwischen hat sich für die Münchner aus diesem Testflug auch ein Geschäft ergeben. Die Europäische Raumfahrtbehörde ESA hat ESA Aerospace vor kurzem einen Auftrag für 2 Raketenstarts gegeben. Das gilt in der Branche als revolutionär. Es ist der erste Auftrag an ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen. Traditionell gehen solche Aufträge an die Ariane.
Bald schon soll ESA Aerospace Satelliten von niederländischen und französischen Firmen ins All bringen. Und das zeigt ja auch, wie groß das Vertrauen in die Technik des deutschen Startups ist. Obwohl beim ersten Versuch noch nicht mal die Wolkendecke erreicht worden ist. Die Ziele sind jedenfalls hoch gesteckt. In Zukunft will ESA Aerospace bis zu 40 Raketen im Jahr bauen.
Und auch der Konkurrent High Impulse aus der Nähe von Heilbronn hat schon einen Testflug absolviert. Von Australien aus ist die Mini-Rakete in 50 Kilometer Höhe geflogen. Das war sensationell. High Impulse setzt dabei auf einen ganz besonderen, außergewöhnlichen Brennstoff als Antrieb, Paraffin. Das ist nichts anderes als Kerzenwachs. Klar, das Wachs muss demnächst die Rakete dann noch ein bisschen höher kriegen, aber für den ersten Versuch waren 50 Kilometer doch sehr weit.
Raketen mit Kerzenwachsantrieb klingt so nach Yps-Heft eigentlich. Aber nein, es ist richtig professionell. Das Ziel ist auch hier, kleine Raketen zu bauen, die Fracht in den Orbit bringen können, damit Unternehmen, die Weltraumtechnik entwickeln, ihre Satelliten auch ins All bekommen. Bis jetzt ist es halt so, Startups, die was in den Orbit schicken wollen, können in der Regel keine eigene Rakete dafür buchen. Sie sind also darauf angewiesen, dass in der Trägerrakete irgendwo noch ein bisschen Platz ist und ihr Satellit dann mitfliegen kann. Das erklärt uns High Impulse Gründer Ulrich Fischer.
Es gibt normalerweise einen Hauptkunden und der definiert, wohin die Rakete fliegt. Alle anderen fliegen mit. Und wir wollen ermöglichen, dass auch die kleineren Nutzlasten zu ihren Bedingungen, zu ihrem Zeitpunkt abheben können. Im Vergleich zu dem, was jeder kennt, sind wir das Taxi, das auch existiert, obwohl Busse vorhanden sind.
Eigene Zubringerflüge ins All, organisiert von deutschen Startups. Das sieht jetzt wirklich jetzt doch mal vielversprechend aus und wird die Raumfahrtbranche unabhängiger machen von den USA.
Und wir kommen mit noch einem weiteren Beispiel um die Ecke, dem deutschen Startup Polaris aus Bremen. Die gehen nochmal einen ganz anderen Weg. Statt einer klassischen Rakete entwickelt Polaris in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ein sogenanntes Raumflugzeug. Und wie das funktionieren soll, das erklärt uns Polaris-Gründer Alexander Koop.
Wir starten wie ein normales Flugzeug, zunächst mit Turbinentriebwerken, heben ab, fliegen raus aus dem Meer, zünden dann den Raketenantrieb und beschleunigen dann in Richtung Weltraum.
Das bedeutet, diese Raumflugzeuge brauchen keine Startrampen mehr. Sie könnten von jedem Flughafen der Welt aus ins Weltall starten. Und die Raumflugzeuge von Polaris sollen bis zu 200 Mal wiederverwendbar sein.
Kleine Testmodelle dieser Entwicklung fliegen schon. Der Jungfernflug eines Prototypen in Originalgröße soll dann in 3 Jahren sein, wenn alles nach Plan läuft.
Da laufen bei Startups in Bremen, München, Augsburg und in der Nähe von Heilbronn so wichtige Tests und Entwicklungen für die deutsche Raumfahrt. Techniker, Ingenieurinnen, Software-Spezialisten hocken da zusammen und arbeiten am Durchbruch.
Jetzt müssen wir aber auch nochmal aufs Geld schauen. Man kann ja die besten Ideen haben, aber irgendwie müssen sie ja auch finanziert werden. Wie also kommen diese Teams an Investoren und werden sie dabei ausreichend unterstützt? Um das zu beantworten, müssen wir jetzt unterscheiden zwischen öffentlichen und privaten Geldgebern.
Private Investoren scheinen in der Raumfahrtbranche gerade ihre Riesenchancen zu wittern. Sie haben letztes Jahr weltweit fast 15 Milliarden US-Dollar in Raumfahrtunternehmen gesteckt. Das ist etwas mehr als in der gesamten Europäischen Union im selben Zeitraum von allen Ländern für die Raumfahrt ausgegeben worden ist.
Und von diesen privaten Investitionen profitieren auch deutsche Unternehmen. So hat das Startup Polaris, die mit dem Raumflugzeug, in der jüngsten Finanzierungsrunde 5,3 Millionen Euro privates Kapital eingesammelt.
Krass.
Das war mehr als erwartet. Und das Münchner Startup ESA Aerospace hat von einem neuen amerikanischen Investor so viel Geld bekommen, dass es jetzt als Einhorn gilt. So nennt man Startups, die mit mehr als 1 Milliarde Euro bewertet werden.
Ja, da könnten wir doch mal ganz schön festhalten. Privatinvestoren stecken gerade unheimlich viel Geld in den New Space. Und trotzdem ist es immer noch so, dass das meiste Geld vom Staat kommt. 85% der Investitionen in die Raumfahrt kommen weltweit aus öffentlichen Haushalten, hat Hermann Ludwig Möller dem Plus-Minus-Team erklärt. Möller, das ist der Direktor des Europäischen Instituts für Weltraumpolitik, den haben wir ja am Anfang der Folge schon mal gehört.
Möller betont auch, dass die USA massiv die Raumfahrt unterstützen. Das Raumfahrtbudget ist mit Abstand das größte weltweit, gefolgt von China. Elon Musk hat Milliarden Dollar von der amerikanischen Regierung bekommen. In Europa sitzt das Portemonnaie nicht so locker. Dabei gibt es auch hier viele gute Firmen und Projekte in der Raumfahrtindustrie.
Ja, und die bräuchten dringend mehr staatliche Unterstützung, meint Möller. Schließlich lohnt sich das am Ende für alle, sagt er. Für 1 Euro, der in die Raumfahrt investiert wird, bekommen wir alle bis zu 7 Euro raus, hat Möller ausgerechnet. Derzeit wäre das deutsche Investitionsvolumen deutlich unter dem, was andere Länder leisten, meint der Experte. Er rät zu einer Verdoppelung des Budgets.
Wenn sich Deutschland wirklich auf die Reise macht, das Raumfahrtbudget zu verdoppeln, dann wäre man von der Wirtschaftsleistung vergleichbar mit Frankreich. Und damit hätten wir vielleicht einen europäischen Motor, der wirklich Europa nach vorne bringen kann. Ich denke, der Zeitpunkt ist jetzt. The time is now. Und wir möchten da optimistisch sein.
Aber vielleicht können wir ja optimistisch sein. Immerhin gibt es inzwischen ein Bundesministerium, das sich speziell auch um Raumfahrt kümmern soll. Ja. Das Forschungsministerium mit Dorothee Bär an der Spitze. Vorher gab es nur eine Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt im Wirtschaftsministerium. Und die hatte eher so eine bescheidene Machtfülle. Im Gegensatz dazu wurde jetzt auch das Budget erhöht. 2,3 Milliarden Euro sind für die zivile Raumfahrt im aktuellen Haushalt vorgesehen. Das ist 0,5 Milliarde mehr als noch vor 3 Jahren.
Ja, und dann ist noch was ziemlich Cooles geplant. Ein schwimmender Weltraumbahnhof in der Nordsee. Dabei soll ein Schiff 460 Kilometer weit rausfahren. Das Schiff gibt's übrigens schon. Es liegt in Bremerhaven. Und von dort aus sollen dann kleine Trägerraketen, also diese Microlauncher, abgeschossen werden.
Also, es passieren gerade unheimlich viele Dinge, die wir vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Raketen, gebaut von deutschen Startups, die in den Orbit fliegen sollen, die so klein sind, dass die per LKW zur Startrampe transportiert werden können und in Zukunft von einem Nordseeschiff aus abheben können. Oder auch Raumflugzeuge, die von jedem beliebigen Flughafen der Welt starten können.
Was nehmen wir beide aus dieser Podcast-Folge mit? Auf jeden Fall, dass unsere Leidenschaft absolut richtig ist für das All und dass die kommerzielle Nutzung des Weltraums, also dieser New Space, echt der neue heiße Scheiß ist. Vermutlich die nächste industrielle Revolution, so wie vor 30 Jahren das Internet.
Und diesmal sieht's aber so aus, als ob wir die Entwicklung nicht komplett verschlafen. Im Gegenteil, deutsche Unternehmen spielen vorne mit bei der Entwicklung von Lösungen, die auf Satellitendaten beruhen, aber auch bei der Entwicklung von Microlaunchern, diesen kleinen, flexiblen Raketen, die uns unabhängig machen von den USA.
Und dabei hat das Ganze neben dem kommerziellen Aspekt auch noch einen positiven Nutzen für uns Erdlinge hier unten. Bessere Wettervorhersagen zum Beispiel. Das könnte uns dann helfen im Kampf gegen Überflutungen oder Dürre. Und die Waldbrände haben wir am Anfang ja schon gehabt. Die könnten dann auch frühzeitig erkannt und eher gelöscht werden.
Und das finde ich persönlich eigentlich das Coolste daran, dass wir hier nicht nur einen ganz neuen Markt für uns erschließen, sondern dabei auch so richtig sinnvolle Lösungen entwickeln. So welche, die die Menschheit so richtig weiterbringen.
Ja, und wenn diese Lösungen dann auch noch made in Germany sind, umso besser. Das sind doch schöne Aussichten für uns Erdlinge. Also, live long and prosper.
So, ein sehr versöhnliches Ende dieser sehr schönen Podcast-Folge, wie ich fand. Wenn ihr mehr solcher Podcast-Folgen wollt und uns bislang noch nicht abonniert habt, das könnt ihr tun. Und zwar eigentlich überall auf allen Podcast-Plattformen, die so zur Verfügung stehen.
Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, was genau ihr wollt. Wofür interessiert ihr euch? Welches Wirtschaftsthema sollen wir uns mal vorknüpfen? plus-podcast@ard.de ist unsere Mailadresse.
Bei Spotify könnt ihr auch direkt in die Kommentarfunktion schreiben. Das geht auch. Wir sagen Danke an die Autorin dieser Folge, Petra Thiele.
Mit Recherchen von Michael Huben und Christian Offenberg.
Die Redakteurin dieser Folge war Tamara Land.
Und in der Technik ist Jens Baumgart. Danke auch dafür.
Ich danke dir. Ich danke euch.
Gleich
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Aber wie in jeder Folge haben wir natürlich auch noch einen heißen Podcast-Tipp für euch in der ARD-Audiothek. Und diesmal geht's um, wer hätte das gedacht, um Raketen. Immer mehr abgefahrene Missionen gibt's. In der Raumfahrt geht's, das habt ihr in dieser Folge gehört, richtig ab. Das Wettrennen zum Mars hat längst begonnen. Wenn ihr mitfliegen wollt, alle 2 Wochen werdet ihr mitgenommen vom Podcast Ready for Liftoff. Es geht um besondere Momente der Raumfahrtgeschichte, aber auch um aktuelle Missionen, spannende Zukunftsvisionen und überraschende Einblicke in die Welt der Astronauten und Forscher.
Locker erzählt, unterhaltsam und immer verständlich. Auch, wir versprechen es auch, ohne zu viel komplizierte Physik. Hört rein, ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek. Da findet ihr uns ja auch. Und vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Folge noch nicht gehört. Klickt euch doch mal durch. Könnte spannend werden.